deutsche Einheit. Es ist auch eine politische Einheit, aber der Herr möchte, dass wir heute einen Tag der Einheit erleben hier. Gemeinschaft mit Vater, Sohn, Heiligen Geist miteinander. Und wir haben auch ein Geburtstagskind unter uns, und zwar Christa Dietrich. Wo ist Christa? Okay. Und nach unserer Gewohnheit, Phil, wo bist du? Okay. Oh, Linda, noch keine Geburtstag. Linda, steh auf, du hast auch Geburtstag. So. Day to you. Kurz zu sagen, unser Opfer wird heute Nachmittag, nach der Mittagspause, einfach gesammelt. Und ja, wir bereiten uns vor, mit Freude, aus Dankbarkeit dem Herrn was zu geben. Und dann, Hans-Peter hat ein Bahnticket nach Österreich am Sonntag 13.09 Uhr. Wer ein Ticket braucht nach Österreich oder nach Würzburg und dann weiter nach München, dann Hans-Peter hat für eine kleine Gebühr, oder? Vermittlungsgebühr. Okay. In die Sammlung rein. Ja, okay. Gut. Gut, wir haben jetzt das Vorrecht, Friedrich Aschoff zu hören. Der war seit Ottmaring ein Mitgestalter und Freund und Berater von dieser Bewegung Wittenberg 2017, und er ist Pfarrer in Ruhestand, aber 14 Jahre lang Leiter von der geistigen Gemeindeerneuerung der Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands. Und er hat die allerschönste Krawatte im ganzen Saal. Es lohnt sich. Wo kann man so schnell kaufen? Nicht zu kaufen. Es hat mit Vaterschaft und Sohnschaft zu tun. So, wir bitten dich, Friedrich, zu kommen und uns das Wort des Herrn zu geben.
Es ist eine Freude, zu euch zu sprechen und für mich auch ein bisschen aufregend. Ich denke noch an die Zeit in Ottmaring zurück, wo ich diesen Bericht von Thomas Kotzin gehört habe und den Aufstieg auf die Kanzel mit der aufgeschlagenen Bibel und zwei leeren Seiten. Und dann fiel mir ein, denk an das letzte Wort im Alten Testament, Malachi 3, und denk an das erste Wort im Neuen Testament, Matthäus 1, Vers 1. Das wäre die Antwort. Theologen sagen, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber wir merken, es passt. Malachi 3 steht, dass Gott einen schicken wird, der die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern bekehren wird. Und in Matthäus 1, Vers 1 steht wörtlich, dies ist die Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Man kann natürlich sagen, das passt nicht zusammen, aber es passt doch. Es geht darum, dass die Väter und Söhne versöhnt werden, einig werden. Und wer sind die Väter? Ich habe es schon erklärt. Unsere unmittelbaren Väter waren in der römisch-katholischen Kirche. Und deren geistliche Väter, vielleicht auch leibliche, waren die messianischen Juden der damaligen Zeit, vor der Trennung, wo die Kirche noch eins war. Und unsere Söhne sind die Menschen in den Freikirchen und Gemeinden, die sich nach der Reformation getrennt haben. Und darin wurde mir deutlich, wenn diese Bewegung von Gott ist, dann hat sie etwas damit zu tun, dass Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Brüder und Schwestern wieder zusammenkommen, dass sie eins werden. Und das war ein Anliegen, das ich aus ganzem Herzen teilen konnte, damals in Ottmaringen. Und es war für mich die Initialzündung, dieser Bewegung teilzunehmen. Ich selber stamme aus einer Pfarrersfamilie, seit, meine Schwester sagt, bis über die Reformation hinaus haben wir immer Pfarrer in der Familie gehabt. Und ich bin bei mir sind es 5 Generationen unmittelbar. Urgroßvater, Großvater, Vater, meine Person und mein Sohn. Alles Pfarrer. In der evangelisch-lutherischen Kirche in Hessen oder in Bayern. Also, ich weiß ein bisschen, wovon ich rede. Wenn es darum geht, Einheit zu suchen, Einheit zu wollen, herzustellen. Ich habe heute den Auftrag bekommen, über die Schätze der Reformation zu sprechen. Nach dem, was wir in den letzten Tagen gehört haben, ist das gar nicht so leicht. Von diesem dunklen Hintergrund, den die Reformation von Martin Luther auch hatte, die Schätze aufleuchten zu lassen. Aber so viel muss auch uns deutlich sein. Die Reformation ist das tiefste Ereignis der deutschen Geschichte und vielleicht des christlichen Abendlands. Denn mit der Reformation endet das Mittelalter, das mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches ungefähr um das Jahr 500 ist es zusammengebrochen, begonnen hat, Mittelalter. Circa 1000 Jahre hat dieses Mittelalter gedauert. Wir haben einige Punkte schon gehört, ich will sie nicht wiederholen. Wie ist das Ereignis des Zusammenbruchs, wie ist das Ereignis der Reformation entstanden? 3 Punkte sind wesentlich. Es gab eine Erfindung etwa 30 Jahre, 40 Jahre vor Luther, die Erfindung der Buchdruckerkunst. Ich glaube, es am ehesten vergleichbar ist das, was wir in unserer Zeit erleben, mit den elektronischen Medien. Welch eine Verbreitung von Nachrichten erleben wir zurzeit? Und wir stehen erst am Anfang. Und ganz ähnlich war die Situation am Ende des Mittelalters, als ganz, ganz wenige Bücher die ja noch mit der Hand geschrieben werden mussten, entstanden. Und die Erfindung der Buchdruckerkunst war ein wesentliches Ereignis, das dazu geführt hat, dass nicht nur irgendwelche historischen oder literarischen Werke gedruckt werden konnten, sondern vor allem und als erstes das Wort Gottes in der Bibel. Das muss man sich klar machen, welch ein Ereignis. Und in dieser Zeit war als zweites die Möglichkeit gegeben, die Bibel aus dem Ursprung heraus wieder zu verstehen. Es gab eine Bewegung, die nannte sich Humanismus. Und im Humanismus galt ein Lehrsatz, der lautete: zurück zu den Quellen. Ad fontes. Zurück zu den Anfängen. Möglichst genau die Anfänge ergründen und feststellen, dass hier nichts an Verschiebungen und Verdrehungen weitergegeben wird. Das war das Anliegen der Humanisten. Daneben gab es noch eine Bewegung der Frömmigkeit, die Devotio Moderna, die ein Stück weit auch auf die Frömmigkeit von Franziskus von Assisi und anderen zurückging. Und dann kam als drittes eine Person, die eigentlich ein ganz einfacher Mensch hätte sein müssen. Der Mönch Martin Luther. Über seine Lebensgeschichte will ich nicht viel sagen. Er stammte aus einer Bergmannsfamilie, die zu Wohlstand gekommen ist. Nicht Kohlebergwerk, sondern Eisenerz und Silber und Kupfer. Der Vater Luthers legte Wert auf gute Bildung. Er wollte, dass aus seinen Kindern etwas wird. Und Martin sollte studieren. Natürlich nicht Theologie, sondern er sollte Jurist werden. Er sollte in der Verwaltung etwas sein. Und auf dem Weg dahin gab es nicht nur die höhere Schule, die viel kürzer war als heute, sondern auch eine Art Vorstudium, Studium Generale, wo man die gemeinsamen Erkenntnisse erlernte. Und in dieser Zeit hatte Luther ein aufregendes Erlebnis. Der Blitz schlug in der Nähe von ihm ein und er erkannte, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde. Wie könnte ich vor Gott überhaupt bestehen? Hätte ich überhaupt eine Chance? Wie muss das Leben eines wahrhaft Gläubigen sein, damit er Gnade vor Gott findet? Wie kann der einzelne Mensch mit seiner Schuld vor der Heiligkeit Gottes bestehen? Martin Luther fasst das in die Worte: wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und in dieser Grundhaltung, die eine sehr elementare, eine sehr persönliche gewesen ist, wo es ihm um sein eigenes Heil ging, nicht um irgendwelche Erkenntnisse, hatte er das Glück, einen geeigneten Lehrmeister zu bekommen, Johannes von Staupitz. Ich weiß nicht, war das in Erfurt oder in schon hier in Wittenberg?
Erfurt.
Erfurt, danke. Und der leitete ihn an. Martin Luther war auch, wollte alles mit Gewalt machen. Der Beste, der Schnellste, der Tiefste, der Gründlichste. Und Staupitz leitete ihn zu einem Leben an, das geleitet war vom Heiligen Geist. Es wurde noch nicht so genannt, aber es war so. Und unter dieser Leitung erkannte sein Lehrer, welche Gaben in Martin Luther steckten. Gaben der Lehre, des Intellekts, des Verstehens. Und von daher hat er ihn eingesetzt, als die Universität Wittenberg gegründet wurde, kam er sehr bald als einer der ersten Theologieprofessoren wieder. Das verbindet uns mit diesem Ort. Und bei der Auslegung der Bibel, vor allem der Psalmen, also Altes Testament, und vor allem beim Römerbrief merkte er, dass das, was er bisher geglaubt hat, von dem richtenden Gott, dass das so gar nicht die biblische Aussage ist. Dass der richtende Gott besteht, natürlich. Aber dass der gnädige Gott der eigentliche ist. Und das Ganze hat sich bei ihm noch vertieft dadurch, dass die Humanisten den biblischen Text aus dem Hebräischen neu geordnet hatten. Das war Johannes Heuschlin und Erasmus von Rotterdam die erste brauchbare griechische Bibelübersetzung nach den besten Vorlagen der damaligen Zeit zusammengestellt hat. Und so konnte er später diese Werke übersetzen. Martin Luther kam in eine Zeit des Aufbruchs, aber auch in eine Zeit, in der sich ganz viel gestaut hat. Es gab einen Reformstau. Der Reformstau dauerte jetzt schon fast über 100 Jahre und hing zusammen mit der Verbrennung von Jan Hus in Konstanz auf einem Konzil der römisch-katholischen Kirche, die allerdings damals gespalten war. Es gab einen Papst in Avignon und einen Papst in Rom. Und diese beiden Päpste haben sich gegenseitig exkommuniziert und verdammt. Und dieses Konzil sollte zur Einheit der Kirche führen, aber eher auf einem diplomatischen Weg, nicht auf einem geistlichen Weg. Und das ist so gut wie unmöglich. So kann eine solche Verwirrung, ein solcher Reformstau nicht gelöst werden. In der Situation, in der sich diese Kirche befand, war eine tiefe Blockade. Die Menschen suchten ihr Heil in äußerlichen Dingen zu erkaufen. Und ein Begriff hatte sich geprägt: Du kannst den Ablass von deinen Sünden, den Nachlass, die Erlassung deiner Sünden erkaufen, jedenfalls teilweise. Die von Gott, die werden uns sola gratia gegeben. Aber die Kirche ist beleidigt, geschändet, betroffen und dafür musst du bezahlen, damit du wieder volles Mitglied der Kirche werden kannst. Also in dieser Zeit des Reformstaus über 100 Jahre ereignet sich dann im Jahre 1517 ein gewaltiges Ereignis. Eine Art geistliche Eruption, die zur Reformation geführt hat. Der Höhepunkt war am 31. Oktober 1517 mit der Herausgabe der 95 Thesen. Früher hat man gesagt, sie seien angenagelt worden. Heute meinen die meisten, das kann nicht gewesen sein, sondern sie sind ganz ordentlich auf dem Dienst, dem Erzbischof von Mainz, dem zuständigen Oberen, übergeben worden. Manchmal verwendet die Geschichtsschreibung Bilder oder verdichtet Ereignisse zu Bildern, wie den Anschlag der Thesen. Um etwas deutlich zu machen, was tatsächlich passiert ist, aber in etwas anderer, zivilisierterer Form. Bei dem Anschlag der Thesen war Martin Luther als Theologe gefordert. Er war ja auch Priester. Er hörte die Beichte. Und zu ihm kamen Leute, die in einem Nachbarstädtchen einige Kilometer von hier entfernt sich einen Ablassbrief für ihre Sünden erkauft hatten. Und die dann, als Luther zur Buße aufgefordert hat, gesagt haben, ich habe schon bezahlt. Du kannst das hier lesen. Und er merkte, das Herz des Menschen war überhaupt nicht betroffen. Der Mensch ist dann innerlich derselbe geblieben, unbußfertig. Und die Veränderung hat nicht stattgefunden. Und das war der Anlass, der eigentliche Grund, wo er sagen wollte, das kann so nicht bleiben. Das muss geändert werden. Dagegen muss ich meine Stimme erheben. Und er hat es getan. Die ganze Geschichte der Reformation hängt damit zusammen. Und vielleicht können wir uns ein bisschen in die persönliche Situation von Martin Luther hineinversetzen, wenn wir das Lied hören, nun freut euch, liebe Christengemeinde. Da beschreibt er in einer Strophe seine eigene Situation, Martin Luther. Dem Teufel ich gefangen lag. Im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer sein. Es war kein Gutes am Leben, Mann. Die Sünd hat mich besessen. Mein guten Werk, die galten nicht. Es war mit ihm verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht. Er war zum Guten erstaunen. Die Angst mich zum Verzweifeln zieht, dass nichts den Sterben bei mir zu erkennen muss ich sehen. Das war das Lebensgefühl vor dieser neuen Erkenntnis. Und in den Psalmen und im Römerbrief war dem deutlich, Gott ist anders. Gottes Liebe trägt uns. Er will uns verändern in sein Bild. Er will uns verändern in das Bild Jesu Christi. Und die Person Jesu wurde für ihn immer wichtiger, immer zentraler, immer bedeutender. Sodass er erkannte, an Christus geht nichts vorbei. Er ist die Mitte. Das Evangelium ist der Zuspruch von Gottes Gerechtigkeit. Früher glaubte er, das Gesetz ist der Ort, wo uns Gott begegnet. Das ist nicht ganz verkehrt. Aber im Evangelium erlebt er den Zuspruch der Gerechtigkeit Gottes. Und das Evangelium ist keine Vaterlandsgnade, sondern eine schenkende Gnade. Und von dieser Erkenntnis her, die Luther im Römerbrief erkannte, musste er in Konflikt mit der mittelalterlichen Kirche kommen. Die Reformatoren erkannten, Gott gibt Gerechtigkeit allein aus Gnade, sola gratia, allein durch den Glauben, sola fide, und ohne des Gesetzes Werke, allein durch Christus. Noch einmal ganz wesentlich wurde seine Bibelübersetzung, die er in seiner schützhaften Zeit auf der Wartburg begonnen hat. In ganz kurzer Zeit hat Luther diese Erkenntnisse, die er vielleicht schon gepredigt hatte vorher, in der Übersetzung des Neuen Testamentes vertieft. Und so kam es, dass er auch in seiner Theologie die Folgen des Ablasses erkannte. Das Ablasswesen widersprach aufs Tiefste der Wiederentdeckung des Evangeliums und der Erkenntnis von der Rechtfertigung allein aus Gnade, die Luther im Römerbrief kennengelernt hat. Nach den 95 Thesen und der Leipziger Disputation ein Jahr später und der Weigerung auf dem Reichstag zu Worms 1521 die Thesen zu wiederholen, wurde der Konflikt mit Rom immer tiefer. Und dabei spielte die Lehre vom Gewissen eine große Rolle. Für Luther stand fest, wieder das Gewissen zu handeln ist schändlich. Und auf dem Reichstag zu Worms 1521 hat er genau entsprechend gehandelt und sich in größte Lebensgefahr gebracht. Er hatte zwar das Versprechen, freies Geleit zu haben, aber das galt nur bis zum Ende des Reichstags. Wenn der Reichstag beendet war, dann wäre er als Verurteilter verurteilt gewesen. Und sein Landesherr, Friedrich der Weise, lässt ihn heimlich auf die Wartburg bringen und dort muss er sich verstecken und führt als Junker ein zunächst geruhsames Leben, bis er erkennt, hier habe ich die Zeit, die Bibel so zu übersetzen, dass das Volk es versteht. Es war ein ganz wesentlicher Schritt der Reformation, die Übersetzung der Bibel in die Sprache des Volkes, die er dann durch die Verbreitung der Buchdruckerkunst eine große Wirkung hatte. Und noch etwas. Die Frage des Gewissens war die eine Seite. Aber was ist er eigentlich? Kleiner Mönch, vielleicht Professor, reicht das? Und so musste er darüber nachdenken, über das allgemeine Priestertum. Und in der Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation im Jahr 1520, also noch vor Worms, entwickelt er Gedanken, wo die Gesellschaft, die Verantwortlichen, der Adel einen Auftrag bekommt, die Verantwortung mit zu übernehmen. Und die These heißt, geistliche Gewalt steht über weltlicher Gewalt. Also was die Kirche sagt, muss der Staat, müssen die Bürger, die Leute tun. Luther entwickelt die These vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Und er beruft sich dabei auch auf 1. Petrus Kapitel 2, wo es heißt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk. Also der Einzelne steht vor Gott in Verantwortung. Und er kann sich aus dieser Verantwortung nicht herausstehen, wenn er sagt, ja, die Oberen. Luther meint, jedem Christen erschließt sich das Wort Gottes unmittelbar. Und aufgrund des allgemeinen Priestertums können auch weltliche Fürsten ein Konzil einberufen, wenn Bischöfe oder Papst versagen. Und das war öfters der Fall. Und die Taufe des Menschen war die Weihe zum allgemeinen Priestertum. Dem Stand nach sind wir vor Gott alle gleich geistlich. Denn wir alle haben Taufe, Evangelium und den Glauben daran. Und sie allein bilden das Christenvolk und verbinden uns mit Gott. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Schatz der Reformation war die Aufwertung von Familie und Ehe. Seltsam. Die Ehe ist kein Sakrament mehr für die Kinder, sondern ein weltliches Ding. Und zugleich erfährt sie eine deutliche Aufwertung gegenüber der bisherigen Hochschätzung des asketischen Lebens, gegenüber Mönchtum und Zölibat. Es klingt wie ein Widerspruch. Aber hier nimmt Luther die Schöpfung ernst. Und das, was wir auch in diesen Tagen bedenken werden, klingt hier an. Die Ehe ist zwar im Weltlichen kein Sakrament, aber sie geschieht nach Gottes Willen. Und die Ordnung der Ehe durch den Staat, durch die Gesellschaft, ist nicht irgendetwas Nebensächliches, sondern etwas sehr Zentrales. So war es kein Wunder, dass viele Freunde der Reformation, auch Priester, etwa ab dem Jahr 1525 heirateten. Auch Luther selbst verheiratete sich mit Katharina von Bora, hatte eine Reihe von Kindern und einen Nachkommen sitzt hier unter uns. Das ist der Eichler. Das evangelische Pfarrhaus wurde zum prägenden Vorbild und Ursprung vieler bedeutender Persönlichkeiten. Es wurde zur Urzelle des Geisteslebens, schreibt Robert Minder, ein Germanist, und zur Keimzelle von Begabungen, sagte Historiker Günter Franz. Man war als Pfarrer kultiviert, aber nicht verblümt. Bei aller Offenheit und Kommunikationsfreudigkeit herrschte im Pfarrhaus auch eine gewisse Einsamkeit. Und viele, die in einem Pfarrhaus aufgewachsen sind, können das bestätigen, dass sie nie als ihresgleichen im Dorf oder in der Stadt angesehen haben. Sie waren immer etwas anderes. Manchmal etwas Besonderes, aber etwas anderes. Und vielleicht leitet sich daher dieser seltsame Spruch, Pfarrers Kinder, hör das Vieh, gedeihen selten oder nie, dass es sich daher leitet. Ein paar berühmte Pfarrerskinder will ich wenigstens erwähnen. Der Dichter Lessing, der Liederdichter Matthias Claudius, der schwedische Naturforscher Carl von Linné, die Literaturkritiker Friedrich und August Wilhelm Schmid, der Erfinder Paul Karl Gottfried Linde, der Philosoph Friedrich Nietzsche, der Archäologe Schliemann, der Dichter Hermann Hesse, der Polarforscher Alfred Wegener, der Politiker Friedrich Naumann und die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Der Bundespräsident.
Ja, der Bundespräsident ist Sohn eines Kapitäns gewesen. Aber er ist Pfarrer geworden. Etwa 20% aller evangelischen Pfarrer kommen heute noch aus dem Pfarrhaus. Weiter. Ein weiterer Schatz ist die Kirchenmusik, sind die Lieder. Die Reformation brachte eine Fülle von Liedern in die Gemeinde. Martin Luther selber war ein begnadeter Liederdichter und einige seiner Lieder werden, eine ganze Reihe seiner Lieder werden heute noch gesungen. Und freut euch in den Christengemeinden. Ein festes Wort ist unser Gott. Vom Himmel hoch, Christ ist erstanden, verleih uns Frieden gnädiglich, aus tiefer Not schwein ich zu dir, mitten wir im Leben sind. Und diese Lieder hatten auch Auswirkungen auf die katholische Kirche. Wir haben ja in den 70er Jahren auch so etwas wie einen neuen Aufschwung an Liedern erlebt hier in Deutschland, in der charismatischen Bewegung, bei uns angehört durch Jugend in einer Mission. Und es sind eine ganze Reihe von wunderbaren Liedern und Liederbüchern entstanden, die den Gottesdienst sehr bereichern. Die katholische Kirche hat gemerkt, das brauchen wir auch. Und so ist ein Liederbuch entstanden, das nach dem evangelischen Leipziger Liederbuch, dem Papstchen, komischerweise, Papstchen, beeinflusst war. Für Luther war Musik eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Er selbst spielte mehrere Instrumente, darunter auch Laute und Querflöte. Und weitere Liederdichter seiner Zeit waren Johannes Walter und Nikolaus Hermann. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Ein weiterer Schatz der Reformation war das Bildungswesen. Die Reformatoren Luther, Landstrom, Buchenhagen setzten sich für eine Neugründung städtischer Schulen ein. Und 1524 schrieb Luther die Ratsherren aller Städte im deutschen Land, Schulbildung für Jungen und Mädchen haben neben der Lehre im Handwerk und Haushalt ihren Platz. Dies sei auch notwendig für die Zukunft des Landes. Und die Kosten dafür sollen die Bürger durch Stiftungen aus der Umwandlung von Klöstern in Schulen aufbringen. Eine reiche Hamburgerin hat daraufhin ihr Testament geändert und aus den 10 Messen, die sie für sich schon gebucht hatte, eine Stiftung für die Schulen von Mädchen entwickelt. Und ähnliche Dinge sind auch in anderen großen Städten entstanden. Und vor allem hat sich die Entwicklung der Friedenspilz ganz stark auf die Reformation bezogen. Aber es gab sie schon vorher. Es gab schon vor der Reformation Predigtkirche, die im direkten Leben der Basilika gebaut waren, weil ein großes Verlangen nach dem Wort Gottes im 15. Jahrhundert, also im Vorjahrhundert, schon vorhanden war. So viel an Schätzen der Reformation, die wir anfangen vielleicht, darf ich den Henning bitten, eine kleine Ergänzung zu bringen oder eine größere.
Danke, Herr Friedrich. Wir haben das gemeinsam vorbereitet in vielen Telefonaten und ich bin Friedrich sehr dankbar, dass er als der, so nenne ich ihn, den Altbischof der GGD, diesen Teil übernommen hat. Ich möchte es ein bisschen ergänzen, auf meine Art und Weise. Ihr kennt es vielleicht aus dem ganz normalen Leben, wenn Dinge gut funktionieren, dann kann man sich leicht mal gewöhnen. Man macht den Computer an, man macht das Auto an, die Klimaanlage, egal. Und man nimmt es einfach so zur Kenntnis, dafür sind die Dinger da, es funktioniert. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir fast mit Voltaire sagen können, zu vergeben ist Gottes Job. Dafür ist er schließlich da. Gott vergibt mir die Schuld aus Gnade allein, um Christus allein, aus Glauben allein. Wo ist das Problem? Das ist ein Job. Luther war ein mittelalterlicher Mensch. Und die weitaus meisten Menschen im Mittelalter hatten eine furchtbare Angst vor Gott. Und es war nicht klar, wenn ich sterbe, wie geht es dann weiter? Und deshalb muss ich Seelenmessen kaufen. Und ich muss gute Werke tun. Am besten Mönch werden, dann bin ich schon eine Stufe weiter. Oder Priester, noch besser. Und in dieser Situation entdeckt Luther, allein indem er die Bibel liest, Gott ist gnädig, aus Gnade allein und Christus allein. Und wir können das nicht hoch genug schätzen, das ist eine wirkliche Wiederentdeckung, das war keine neue Lehre. Steht in der Bibel. Aber es war verloren gegangen. Und Luther hat es wiederentdeckt. Und dann diese Freude, er rettet mich aus Gnade allein und Christus allein, durch Glauben allein. Seit Christus sagt Gott, es wird alles gut. Und vielleicht merkt ihr, wie fremd der Welt das inzwischen geworden ist, in der wir jetzt leben. Weil die Welt, in der wir jetzt leben, hat überhaupt nicht mehr dieses Gottesbild. Weil Gott ist okay, ich bin okay. Wir kommen sowieso alle in den Himmel. Wo ist das Problem? Wir glauben auch alle an denselben Gott. Und von daher ist diese Botschaft schon wieder so fremd. Ich werde gerettet. Ja, wieso bin ich denn verloren? Wo ist das Problem? Also, Sünder sind wir alle. Und ich möchte das nochmal hervorbringen, was das damals für eine neue Entdeckung, für eine Gnade, für eine Freude war. Und wie das heute neu in Herausforderungen steht. Wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen würden, ich habe versucht, ein paar vergleichbare Beispiele zu finden. So wird es, glaube ich, wieder sehr aktuell mit der Reformation und ihrer Wiederentdeckung. Es ist keine neue Lehre, es ist eine Wiederentdeckung. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben unter permanentem Optimierungsdruck. Die Selbstverwirklichung des Menschen. Wir sind ständig Signalen ausgesetzt uns gegenüber, die uns sagen, da geht noch was. Also auf dem Niveau musst du nicht hinbleiben, du kannst dich noch optimieren. Und in Jesus sagt Gott zu uns, du bist gerechtfertigt in deinem Leben. Du bist angenommen, es ist alles gut, in Christus bist du zu Hause. Da gibt es keine Steigerung mehr. Du bist gerettet in Ewigkeit. Und das ist eine unglaublich entlastende Botschaft. Nicht, dass wir uns nicht optimieren sollten, aber dieses nochmal, dieses, du bist gerechtfertigt, es ist gut. Oder diejenigen von uns, die in Facebook oder in anderen Medien unterwegs sind, die merken, wie Menschen abhängen von den Likes. Wie viele Likes kriegt jemand? Und sie versuchen, sich zu drehen und zu biegen, damit man möglichst viele Likes ist, und bei Google oben auf. Und in Jesus sagt Gott, du bist gerechtfertigt. Du musst dich nicht nochmal krumm machen. Es ist gut. Und ich möchte uns das an dieser Stelle nochmal auch weitergeben, wie wir zum Teil aus Traditionen kommen, die sehr stark der Heiligung verbunden sind. Das ist gut, aber sie haben eine Gefahr. Was die Schwäche der Reformation war, dass sie da die Heiligen ein bisschen vernachlässigt hat, wurde dann die Stärke anderer und gleichzeitig ihre Versuchung. Nämlich, dass auch in der christlichen Szene, die wir manchmal in der Versuchung sind, da geht noch was. Du kannst noch heiliger werden. Und du musst noch mehr an deinem Charakter arbeiten. Und noch mehr. Und du bist nie fertig. Und Luther sagt, du bist gerechtfertigt. Es ist alles gut. Ich habe begonnen mit dem Hinweis, wir nehmen manches selbstverständlich und möchte damit jetzt schließen. Wenn wir jetzt hier zusammen sind und einfach die Bibel aufschlagen und lesen als Katholiken und Freikirchler und Evangelische und Messianische, das war vor 500 Jahren undenkbar. Das war ein Crime. In den Jahrzehnten, Jahrhunderten danach war es für Katholiken verboten, eine evangelische Bibel zu besitzen. Wir haben davon gehört. Und wir nehmen das jetzt einfach zur Kenntnis. Wir lesen die Bibel. Überhaupt, wir können lesen und schreiben. Das war ein Werk der Reformation. Dass wir uns berufen dürfen auf unser Gewissen, war eine Wiederentdeckung der Reformation. Problem ist, dass sich später das Gewissen gelöst hat von der Bibel. Das ist ein anderes Thema, kommen wir einander dazu. Dass wir die Freiheit angestrebt haben. Dass zwischen Gott und mir nicht immer die Kirche steht, sondern dass ich direkt mit Jesus zusammen bin, dass ich nicht den Umweg gehen muss über Heilige, um zu Jesus zu kommen, weil ich bin ja unwürdig. Also brauche ich erstmal die Heiligen, die müssen den Weg frei machen, dann komme ich zu Jesus. Ich kann direkt mit ihm reden, mit dem Vater im Himmel. Also das ist für uns völlig selbstverständlich, aber ist es nicht. Und ich lade dich ein, dass wir darüber neu uns freuen, dass wir diese Schätze feiern. Es geht überhaupt nicht um Martin Luther, es ist völlig zweitrangig. Es geht darum, dass hier etwas wiederentdeckt wurde und Gott diesen Menschen gebraucht hat, der sich hat gebrauchen lassen, wie Mose. Bei Mose musste Gott auch ein bisschen nachfassen, bis er schließlich gesagt hat, ich will das. Bei Jeremia war es genau das Gleiche und bei anderen. Es geht nicht um Luther. Und Luther hat zeitlebens gesagt, gebraucht bloß nicht meinen Namen. Darum geht es nicht. Es geht um Jesus. Ein letztes. Ich denke, wir haben auch durch das, was Friedrich gesagt hat, nochmal verstanden. Die Reformation hatte Rahmenbedingungen, die sie ermöglicht haben. Die ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Natürlich ist sie inspiriert worden, aber es gab eine Großwetterlage. Der Humanismus, die unglaubliche Reformmüdigkeit und Unwilligkeit in der katholischen Kirche, die Angst der Menschen vor Gott, das war eine Gemengelage. Und in dieser Situation hat sich einer rufen lassen, der zunächst einfach ein theologisches Streitgespräch gesucht hat. Und dann konnte er nicht mehr zurück. Er konnte nicht mehr sagen, ich gehe wieder ins Kloster. Es überrollte ihn. Als Albrecht Dürer in Nürnberg davon hörte, der große Maler Albrecht Dürer von Luther, da sagte er nur einen Satz, er ist da, der es tun wird. Ich schließe mit einem Vergleich aus der jüngeren deutschen Geschichte. Wir haben das erlebt, in unserem Land ist die Mauer gefallen. Und die ist nicht einfach so gefallen, da gab es Rahmenbedingungen. Und die reichten zurück bis zu Johannes Paul, der in Polen angefangen hat, in den Sozialismus hineinzuwirken, zu beten. Es reicht zurück bis zu Willy Brandt, der auf die Knie gegangen ist, 1970 in Warschau, und gesagt hat, ich bitte um Vergebung. Es hat zu tun mit wirtschaftlichen Komplikationen, es hat zu tun mit Gebet, es hat zu tun damit, dass Ronald Reagan in Berlin war und gesagt hat, Mr. Gorbatschow, open this gate. Herr Gorbatschow, machen Sie das Tor auf. Also da war ganz viel, es war eine Unruhe. Und dann haben Menschen in der damaligen DDR angefangen, sich zu treffen, zu beten, zusammenzukommen. Die ersten Flyer wurden gedruckt, Handzettel und so weiter. Und dann kam die Pressekonferenz. Und dann war nur dieser eine Zettel mit dem Satz von Schabowski, nach meiner Kenntnis, unverzüglich. Und dann gab es keine Zeit mehr. Aber das Ganze war ein Setting, das Ganze war eine Großwetterlage. Die Reformation fand statt in einer Großwetterlage. Das müssen wir wissen, damit wir Luther nicht glorifizieren, sondern dass wir dankbar sagen, danke, dass du deinen Job gemacht hast. Und ein letztes zu Luther selbst. Ein paar hundert Meter von hier ist diese etwas martialische Kirche, die Schlosskirche, die diesen Rondell hat oben, ein feste Burg, ist unser Gott. So hat man vor 100 Jahren das Luther-Jubiläum gefeiert, als Katholiken-Bashing, so ein bisschen. Also als Affront gegen Katholiken mit schönen deutschen Runen, ein feste Burg ist unser Gott. Wir wissen, dass wir jetzt in einer anderen Zeit leben. Und wer Luthers Persönlichkeit betrachtet und ehrlich ist, der muss schauen, dass das Lied, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, dass das nicht mit Posaunenchor gespielt wird und mit allen Registern der Orgel und mit viel Krach und Tamtam, sondern ganz leise, zur Laute, sehr still, in großer Anfechtung, mit viel Furcht und Angst und Zittern. Gut, Ehr, Weib und Kind, das fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn, das Ende muss uns doch bleiben, ein feste Burg ist unser Gott. Also ganz still, in großer Anfechtung, nicht martialisch, überhaupt nicht. Luther, das heißt viel Licht und viel Schatten. Brillanter Geist und furchtbare Polemik. Wie Petrus. Licht und Schatten, ganz dicht beieinander. Wir haben davon gehört. Vielleicht so weiter.
Thank you, Friedrich und Henny. A brief response, and then we'll take our break. Friedrich mentioned that I guess we need to have side-by-side translation because it's the one that doesn't work. Response, and then we'll take our break.
Eine kurze Zeit des Antwortens und dann werden wir unsere Pause haben.
As Friedrich was speaking and Henny, it just occurred to me how much of what we're enjoying in this meeting can be traced back to Martin Luther.
Und als Friedrich und Henny gesprochen haben, ist mir aufgefallen, wie vieles von dem, woran wir uns freuen in unseren Versammlungen, eigentlich auf Martin Luther zurückgeht.
And I became even more grateful for that.
Und ich bin noch dankbarer für die Rolle.
Friedrich mentioned that we have in our midst a descendant of Martin Luther.
Und Friedrich hat das erwähnt, dass wir einen Nachkommen von Martin Luther in unserer Mitte haben.
Astrid, would you stand up?
Astrid, kannst du bitte mal aufstehen? Ja.
So here's what we're going to do. As a way to honor Luther, those around her, just pray for her. And we also, of course, have the World Council of Lutherans meeting now in this direction in the Stadthaus. So everyone on this side, just as the prayer is happening here, just raise your hand, stand up, raise your hand, and pray silently for the World Council of Lutherans that's meeting there. We'll take about 3 minutes and pray. So on this side, stand up and pray that.
We will be able to have a chair on the other side of the Lutheran chair.